Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, alles hat seine Zeit. Das klingt doch mal passend zum Silvestergottesdienst. Und das, was der Prediger uns vor Augen hält, deckt sich ja durchaus auch mit vielen Erfahrungen, die wir im zurückliegenden Jahr gemacht haben. Und auch die Art, wie er redet, im ersten Teil dieses Abschnitts, der ja eigentlich ein Zeitgedicht ist, erinnert, wie eine Uhr mit ihrem Pendel hin und her schlägt. Tick, tack. Das eine hat seine Zeit und das andere unaufhörlich und unerbittlich wird uns das Vergehen der Zeit signalisiert. Pflanzen hat seine Zeit, Ausreißen des Gepflanzten hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit, wie auch das Heilen. Niederreißen hat seine Zeit, wie auch das Aufbauen. Weinen hat seine Zeit, wie auch das Lachen. Klagen hat seine Zeit, wie auch das Tanzen. Steine zerstreuen hat seine Zeit, wie auch das Sammeln von Steinen. Umarmen hat seine Zeit, wie auch das Loslassen. Suchen hat seine Zeit, wie auch das Verlieren. Behalten hat seine Zeit, wie auch das Wegwerfen. Zerreißen hat seine Zeit, wie auch das Flicken. Schweigen hat seine Zeit, wie auch das Reden. War es nicht so im vergangenen Jahr? Da gab es Zeiten zum Weinen und solche zum Lachen. Zum Pflanzen und zum Ausreißen. Ausreißen, das kann Ernte sein. Es kann aber auch sein, dass was einfach weg muss. Mal schmeißt man Steine weg, dann sammelt man sie wieder auf. Mancher hat was verloren, um es dann glücklich wiederzufinden oder eben doch nicht. Beziehungen und Freundschaften haben angefangen, sind gestartet. Andere gingen zu Ende. Alles hat seine Zeit. Und irgendwie gehört das doch auch zu unserer Erfahrung, dass viele Dinge nur zu bestimmten Zeiten überhaupt gehen. Nicht alles hat jederzeit seine Zeit. Die Zeit, als ich im Fußball noch mal was erreichen wollte, ist vorbei. Vielleicht war sie ja nie da, aber spazieren gehen, was auch immer. Alles hat seine Zeit. Und natürlich stimmen auch die Anfangsworte. Geboren werden hat seine Zeit, wie auch das Sterben. Wir haben die Statistik gehört, 30 Familien erlebten Glück und neues Leben. 100 Familien mussten schmerzlich Abschied nehmen. Ich weiß nicht, an welchen Stellen bei euch, bei Ihnen es einhakt bei dieser Aufzählung, die der Prediger macht. An welche Erfahrungen des zurückliegenden Jahres ihr jetzt gerade denkt. Welche Erfahrungen euch jetzt beschäftigen, auf welcher Seite das Pendel gerade ist, beim Glück oder beim Leid, beim Positiven oder beim Negativen. Auch wenn ich an unsere Gemeinde denke, dann gab es da auch das alles. Pflanzen und Ausreißen, Lachen und Weinen, geboren werden und sterben, in die Arme schließen zur Begrüßung und loslassen zum Abschied. Gute neue Erfahrungen mit unserem Bibeltreff und dem Alpha-Kurs, mit dem Nikolaifest, wieder eine gute Erfahrung mit dem Nikolai-Grillen, ob im Sommer oder am Nikolaustag. Aber manche Gruppen und Kreise sind auch zu Ende gegangen. Ich war mir gar nicht sicher, ob in diesem Jahr auch konkret, aber dann ist es sonst noch nicht lange her. Menschen haben neu zur Gemeinde gefunden, erleben Freude am Glauben, erleben Gemeinschaft als etwas Beglückendes. Andere haben sich verabschiedet, manche wahrscheinlich auch enttäuscht abgewendet. Jonathan wurde als Jugendreferent eingeführt und Carsten wurde als Gemeindepädagoge verabschiedet. Alles hat seine Zeit. Manche Angebote und Veranstaltungen wurden gut angenommen. Ich denke an unseren Kindergottesdienst, denke an den Abend mit Amos. Andere Dinge wurden nicht angenommen. Manches hatte seine Zeit, manches nicht. Ja, so ist das in diesem Jahr und so ist das mit unserem Leben. Und man kann das mit so einer gewissen Melancholie wahrnehmen. Und wer eher pessimistisch gestimmt ist, der kann bei diesem Vergehen und hin und her irgendwie auch ein bisschen depressiv werden. Aber irgendwie passen doch diese beiden Stimmungen auch zum Ende des Jahres, oder? Erst recht, wenn man dann auch bedenkt, dass geboren werden und sterben, ja, mal ist die eine Zeit, mal die andere, aber für mein eigenes Leben ist das unumkehrbar. Die Zeit, geboren zu werden, war schon. Und mit jedem Jahr kommen wir dem Sterben näher. Unumkehrbar. Warum sagt der Prediger das und warum ist das Predigtext am Silvestertag? Warum mutet er uns diese wenig optimistische Sicht zu? Ich habe mich gefragt, was lernt uns das? Oder wenn man besseres Deutsch spricht, was will er dem geneigten Leser sagen? Ich glaube, er will genau das sagen, so ist das im Leben. Nimm es richtig wahr und vor allem nimm Gott in all dem wahr. Alles hat seine Zeit, von Gott gegebene Zeit. Alles auf dieser Welt hat seine von Gott ihm gesetzte Frist. In all dem, was uns in unserem Leben begegnet, in all dem, was uns in 23 begegnet ist, war Gott da? War Gott im Spiel? War Gott unser Gegenüber? Und es ist gut, wenn wir das anfangen wahrzunehmen. In allem Schönen, aber auch in allem Schweren, in allem, was uns glücklich macht, auch in dem, was uns verletzt hat. In allem, was gelingt und in allem, was scheitert, haben wir es immer auch mit Gott zu tun. Er hat es mindestens zugelassen. Er hat ihm Zeit gegeben. Aber er hat es auch begrenzt. Trotz allem, was wir als Menschen dazu beitragen können, zum Guten und zum Schlechten, es hat immer alles auch mit Gott zu tun. Und darum ist das sozusagen der erste Merksatz für die Predigt heute. Nimm das wahr. Du hast es in allem mit Gott zu tun. Du hast es in allem mit Gott zu tun. Und wenn wir es in allem mit Gott zu tun haben, dann können wir doch auch über alles mit ihm reden. Über alles, was in diesem Jahr war, mit Gott reden. Ihm danken für das Gute, ihm das Schlechte und Schlimme klagen, ihn um Hilfe bitten und um Vergebung für mein Versagen. Glaub es nur, sagt uns der Prediger, es hat alles, was mit Gott zu tun und du hast es in allem mit Gott zu tun. Und dann sagt er noch was. Und das klingt schon wie ein Stück Zusammenfassung. Ich habe mir die Arbeit angesehen, die Gott den Menschen gegeben hat, damit sie sich plagen. Besser treffender noch fand ich eine Übersetzung im Englischen. Da steht das Wort Burden, Last. Ich sah die Last, die Gott der Menschheit aufgelegt hat. Ja, das kann man wahrnehmen, wenn man mit offenen Augen in diese Welt schaut. Da liegt eine Last drauf. Das Leben ist nicht immer leicht. Es gibt schöne und leichte Momente, aber das Fazit des Predigers ist, es ist eine Last, was Gott uns Menschen im Leben aufgelegt hat. Als ich darüber nachdachte, dachte ich, ach, wenn man das mal so hört, ist doch irgendwie auch entspannend, oder? Das Leben muss nicht immer super sein. Es muss nicht immer einfach sein. Ich erinnere mich, wie in einem Management-Lehrgang, den ich mal gemacht habe vor vielen Jahren, uns der Leiter sagte, was er immer wieder Menschen sagt, wenn sie sich irgendwie beklagen, dann sagt er, wer hat dir eigentlich an deiner Wiege gesungen, dass es immer leicht sein wird? Nein, manchmal ist es wirklich schwer. Und es muss auch nicht leicht sein. Oft schwer und belastend, und das muss ich nicht verdrängen, das muss ich nicht schönreden, das muss ich nicht abschieben. Der Prediger sieht das Leben wirklich realistisch. Und ich fand es schön, in der Vorbereitung auf die Predigt habe ich einen neuen Kommentar mir besorgt, eine neue Auslegung dieses Predigers. Und da schrieb der Verfasser im Vorwort, dass ihm ein Mensch mal erzählt hat, dass er gesagt hat, ich lebe eigentlich nur noch, weil es den Prediger gibt und weil ich den gelesen habe. Ich war völlig depressiv. Ich war dabei, meinem Leben ein Ende zu machen. Ich stand kurz vorm Selbstmord. Und dann habe ich den Prediger gelesen und dann hatte ich den Eindruck, das sind meine Gedanken. Der spricht genau das aus, was ich empfinde, was ich wahrnehme und wie das Leben mir begegnet. Und wenn der das so vor Gott aussprechen kann, dann lohnt es sich vielleicht doch noch ein bisschen weiterzuleben. Und das war der Anfang einer Glaubensbeziehung oder zumindest einer neuen Erfahrung. Du hast es in allem mit Gott zu tun. Was soll das heißen? Wozu soll uns diese Erkenntnis führen? Vers 14, Gott handelt so, damit die Menschen Ehrfurcht vor ihm haben. Und das ist der zweite Merksatz sozusagen, hab Ehrfurcht vor Gott. Ich lese noch mal zwei Verse. Gott hat allem auf dieser Welt schon im Voraus seine Zeit bestimmt. Er hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt, aber sie sind nicht in der Lage, das Ausmaß des Wirkens Gottes zu erkennen. Sie durchschauen weder, wo es beginnt, noch wo es endet. Mir ist auch klar geworden, dass alles, was Gott tut, endgültig ist. Nichts kann man hinzufügen, nichts kann weggenommen werden. Gott handelt so, damit die Menschen Ehrfurcht vor ihm haben. Darum geht es also, dass wir es anerkennen, die Größe und Überlegenheit Gottes. Ja, Gott hat alles in seiner Hand und ich habe nicht alles in der Hand. Gott hat den Überblick und mir fehlt oft der Überblick. Das müssen wir wahrnehmen. Das ist so, das ist Wirklichkeit unseres Lebens. Und der Prediger und die ganze Bibel laden uns ein und fordern uns auf und sagen, Gott ist größer. Gott steht drüber, er entscheidet und er teilt zu. Und du Mensch, erkenn das endlich mal respektvoll an. Ich glaube, dass es gut ist, diese Lektion wieder neu zu lernen, denn wir sind schnell dazu geneigt, Gott zu vereinnahmen, ihn zu verniedlichen oder zu verharmlosen. Aber Gott ist Gott. Und darum sollen wir ihm mit Ehrfurcht begegnen. Auch da las ich ein schönes Bild für dieses, wir wissen Anfang und Ende nicht und wir erkennen nur manches. Das ist wie bei einem großen Wandgemälde. Und wir stehen so dicht davor, ja eigentlich sind wir sogar Teil dieses Gemäldes, dass wir immer nur einen kleinen Ausschnitt sehen. Wo kommt das her? Was war davor? Was ist daneben? Rechts und links, oben und unten? Und nur Gott hat den Abstand und überblickt alles. Er hat es geschaffen. Er ist der Herr dieses Gemäldes, zu dem unser Leben gehört. darum hab Ehrfurcht vor ihm. Aber nicht nur Ehrfurcht, sondern es gibt dann eine ganz praktische Konsequenz, die der Prediger zieht. Und die habe ich als dritten Merksatz so formuliert: Tue Gutes und lass es dir gut gehen. So kann man nämlich die Verse 12 und 13 übersetzen und verstehen. Dadurch wurde mir klar, dass es das Beste für den Menschen ist, sich zu freuen und Gutes zu tun. Denn es ist ein Geschenk Gottes, wenn jemand isst und trinkt und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann. Also nicht nur Last des Lebens, sondern auch Genuss. Aus der Ehrfurcht vor Gott darf ein Leben erwachsen, das Gottes Maßstäbe ernst nimmt. Wenn nur er den Überblick hat. Ja, woher kriege ich denn meine Maßstäbe, wie dieses Leben überhaupt gelingen kann, wenn nicht von ihm? Er weiß es doch am besten, wie das Leben funktioniert. Und darum kann ich es mir von ihm sagen lassen. Und das, was er sagt, das will ich tun. Tue Gutes. Tu das, was Gott will, heute und auch im neuen Jahr und immer. Tu Gutes. Das ist die Konsequenz der Gottesfurcht. Tu Gutes, aber genieße auch die guten Gaben, die er schenkt. Der Gott, der dir alles gegeben hat, der gibt dir auch die Möglichkeit, die Früchte deiner Arbeit zu genießen. Gott hat alles gut gemacht, sagt der Prediger. Er blickt auf die Schöpfung zurück, nimmt den Tenor der Schöpfungsgeschichte auf und sagt: Lass dir die Früchte schmecken, genieß es. Und das finde ich auch wieder ein spannendes Bild, weil es etwas Doppeltes deutlich macht. Die Dinge sind einerseits vielleicht Früchte unserer Mühe und Plage und gleichzeitig ist jede Frucht ein Geschenk Gottes. Nichts wächst, wenn Gott nicht das Gedeihen gibt. Wir dürfen genießen, trotz aller Plage und Last oder vielleicht gerade wegen aller Plage und Last. Dankbar genießen. Dankbares Genießen ist etwas anderes als maßloses in sich reinstopfen. Der beste Spruch, der mir in den letzten Tagen begegnet ist und der das schön auf den Punkt bringt und wahrscheinlich für manche wieder nach Weihnachten zurückerinnert, lautet: Und zack, ist man wieder überfressen. Ich bin so lernfähig wie ein Stück Zaun. Das fand ich mal gut auf den Punkt gebracht, oder? Und ich glaube, dass sich lohnt, die Unterscheidung zu lernen zwischen genießen und in sich reinstopfen. Ich glaube, dass es sich lohnt. Ich fange jetzt mal an, das zu lernen. Aber auch das ist noch nicht die ganze Antwort. Tu Gutes und lass es dir gut gehen. Noch ein Hinweis findet sich in unserem Abschnitt. Wir haben ihn eben schon noch mal gehört. Gott hat sogar die Ewigkeit in die Herzen der Menschen gelegt. Wir ahnen irgendwo in unserem Herzen, in unserem Inneren, dass das Leben mit seinem Auf und Ab, mit seinem Hin und Her noch nicht alles ist. Wir Menschen sind die einzigen Wesen, die nach dem Zusammenhang suchen können, nach dem größeren Ganzen und die nach dem Sinn des Ganzen fragen können. Und wir haben eine Sehnsucht in uns, dass dieser Alltag zwischen Geburt und Sterben mit Mühen und mit Genießen doch noch nicht alles ist. Und darum sind wir aufgefordert, vierter Merksatz: Schau über den Lebensalltag hinaus. Die Frage nach dem Mehr, nach dem Zusammenhang, nach Sinn und Ziel, sagt der Prediger, hat Gott in unser Herz gelegt, in unser Innerstes. Und daran wird die Würde des Menschen ein Stück deutlich, dass ich mich eben nicht damit zufrieden gebe, mit Aufgaben und Mühen und ein paar schönen Momenten, die ich genießen kann. Und ist das nicht die Tragik unserer westlichen, teilweise auch östlichen, aber vor allen Dingen in den Ländern, die von Materialismus geprägt sind, dass für viele Menschen das alles ist? Es ist alles, was ich schaffe, aus meinem Leben zu machen. Und was ich genieße und was ich erarbeite, und damit muss ich es sein lassen. Das muss schon alles gewesen sein. Nein, sagt der Prediger, das ist nicht alles. In unseren Herzen ist die Frage nach der Ewigkeit, die Sehnsucht nach der Ewigkeit, der Hinweis auf mehr. Schau über deinen Lebensalltag hinaus. Diese vier Ratschläge habe ich beim Prediger gefunden. Nimm wahr, dass Gott in allem da ist. Was auch immer dir passiert ist in diesem Jahr, Gott war da. Begegne ihm mit Ehrfurcht, denn er ist der Einzige, der den Überblick hat. Tu Gutes und lass es dir gut gehen und schau drüber hinaus. Aber, liebe Gemeinde, ich glaube, wir dürfen da immer noch nicht stehen bleiben. Wir müssen noch einen Blick weiter werfen. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, dass wir vor einer Woche Weihnachten gefeiert haben. Und Weihnachten, das kannte der Prediger noch nicht. Er kannte auch noch nicht Karfreitag und Ostern und Himmelfahrt und Pfingsten. Und weil all das in der Zwischenzeit zwischen dem, was er im Leben an der guten Schöpfung Gottes und all dem Zerbruch und der Verzweiflung und den ganzen Rätseln des Lebens für sich wahrgenommen hat, da ist noch was passiert. Und das, was in der Zwischenzeit passiert ist, müssen wir mitbedenken, wenn wir auf ihn hören. Was er sagt, ist wahr. So ist das Leben und so können wir es selber wahrnehmen. Aber es ist nur ein Teil der Wahrheit. Und darum der letzte Merksatz, die neue Perspektive seit Weihnachten. Gegenüber einem Gott, der zwar alle Dinge in der Hand hat und uns unsere Zeit gibt und der den Überblick hat, bleibt doch irgendwie eine Frage offen. Gott, wer bist du? Gott, wie stehst du eigentlich zu mir? Bist du für mich oder doch gegen mich? Handelst du einfach willkürlich, indem du zuteilst und austeilst? Oder hast du auch mit dem allem am Ende noch ein gutes Ziel? Und Weihnachten hat es ein für alle Mal und endgültig klar gemacht, Gott ist für uns. Gott lässt uns nicht alleine im Chaos, im Auf und Ab des Lebens, im Hin und Her, sondern er tritt an unsere Seite, schlüpft in unsere menschliche Haut, wird Mensch. Will uns nicht alleine lassen mit Freude und Leid, Leben, Sterben, Liebe und Hass, Krieg und Frieden. Und das, hat schon der Engel gesagt zu den Hirten, ist wirklich Grund zu großer Freude. Denn der Heiland ist geboren, der Heilmacher und Heilbringer. Und weil das Wahrheit ist und Wirklichkeit seit Weihnachten, darum dürfen wir das nicht mehr vergessen. Darum müssen wir nicht alleine bleiben mit unserer Freude, wir dürfen sie mit ihm teilen. Und auf unsere Klagen, auf unsere Verletzungen, auf unser Versagen, auf unsere Schuld, antwortet er mit seinem Heil. Und er sagt es uns zu, ich mache es letztlich und endlich gut mit euch, für euch. Ich gebe euch sogar eine Antwort auf die Frage nach der Ewigkeit, auf die Frage nach dem Zusammenhang, auf die Frage, ob euer Leben Sinn und Ziel hat. Ja, am Ende dürft ihr bei mir ankommen. Am Ende mache ich alles gut. Am Ende ist wirklich Frieden und Heil. Das dürft ihr wissen und mit dieser Perspektive dürft ihr leben. Die Ewigkeit ist nicht nur ein Wunsch, ein Traum, eine Sehnsucht. Ewiges Leben, erfülltes Leben, Leben mit Gott, das durch seine Liebe und seine Zuwendung uns geschenkt und geprägt wird, über dem seine Gnade steht. Und wo am Ende nicht der Tod, sondern die Zukunft Gottes steht, das dürfen wir haben. Jetzt schon. Und darum steht auch über dem zurückliegenden Jahr 23 nicht nur die Wahrheit, dass Gott es überblickt und dass er wieder ausgeteilt hat und allem seine Zeit gegeben hat. Über diesem Jahr steht auch seine Liebe und seine Gnade. Das dürfen wir seit Weihnachten nicht mehr vergessen. Und wenn die Ewigkeit nicht nur als Sehnsucht und Ahnung und Frage in unser Herzen gelegt ist, sondern wir sie daran teilhaben dürfen, schon jetzt ewiges Leben haben dürfen, wo wir mit Gott verbunden sind, dann dürfen wir doch daraufhin leben, was Gottes Ziel mit dieser Welt ist. Und dann soll das, was in Zukunft sein soll, was Gott mit dieser Welt machen will, schon jetzt hier mein Leben handeln, prägen und leiten. Dann stehen Hass und Krieg nicht mehr einfach unbewertet neben Liebe und Frieden. Sondern dann ist es unsere Aufgabe, auch im neuen Jahr jetzt schon Liebe zu leben, für Frieden zu beten und zu arbeiten und dafür, dass Menschen in dieser Welt leben können und die Last des Lebens möglichst leichter wird und möglichst viele die Früchte ihrer Arbeit genießen können. Und wenn wir uns auf diese Spur einlassen, dass mir die Ewigkeit geschenkt ist und dass ich darum etwas habe, auf das ich zuleben kann, dann wird das Gute, das wir tun, noch viel in viel tieferem Sinne ein Grund zum Genießen. Wenn Gott durch mich in dieser Welt etwas tut, wie kann ich mich dann freuen über das, was er da an Früchten schenkt? Und was ich auch immer schaffe oder wo ich auch immer versage und zu kurz komme und es doch nicht schaffe, ich darf trotzdem ein Mensch des Wohlgefallens Gottes sein. Ein Mensch, den er liebt, den er herausgerufen hat, berufen hat, erwählt hat. Erwählt hat dazu, mit ihm zu leben und das zu tun, was ihm gefällt. Ein Mensch des Wohlgefallens Gottes. Nach Weihnachten hat nicht nur alles seine Zeit und seine festgesetzte Stunde. Nein, wir haben auch alle Zeit der Welt, weil wir die Ewigkeit geschenkt bekommen. Und wer die Ewigkeit hat, der kann Gott in Ehrfurcht begegnen, auch in all dem, was er uns zumisst. Auch dann ehrfürchtig bleiben, wenn ich ihn nicht verstehe. Und wissen dürfen, trotz allem nicht verstehen, er hat ein gutes Ziel mit mir. Und wer die Ewigkeit hat, der kann auch das neue Jahr 24 mit Hoffnung angehen. Nicht mit Hoffnung, weil wir es schon schaffen werden, oder weil wir es ja unbedingt schaffen müssen, sondern weil er da ist. Was wir auch immer schaffen und wo wir auch im neuen Jahr zu kurz kommen. Aber auch das neue Jahr ist ein Jahr mit dem lebendigen Herrn, dem auferstandenen Jesus, ein Anno Domini. Und darauf wollen wir zugehen. Lass uns beten. Ja, Herr, so ist unser Leben. Wir haben es wahrgenommen und wir nehmen es wahr. Und manches verstehen wir nicht, aber wir wollen dich wahrnehmen in allem. Wollen dich ehren, wollen von dir lernen und unser Leben gut und neu ausrichten, aber uns auch freuen über das, was du uns schenkst an guten Schöpfungsgaben. Und wir wollen auf die Ewigkeit zuleben, danach fragen, danach suchen, aber sie vor allen Dingen von dir uns schenken lassen. Und wenn du uns die Ewigkeit schenkst, dann haben wir Zukunft. Und dann können wir mutig und fröhlich ins neue Jahr gehen, weil auch da du auf uns wartest. Amen.